Die Liebe Gottes und der Friede unseres Herrn Jesus Christus und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Gemeinde, kleine Umfrage an die Autofahrer. Jetzt bitte mal mein Bildchen. Haben wir nicht? Okay, gut, es soll jetzt eigentlich hier eine Warnlampe erscheinen, die schon mal im Auto aufleuchtet. Deswegen eine kleine Umfrage wollte ich machen. Okay, vergesst es. Ich weiß nicht, wer das kennt. Es sieht aus wie so ein Motorblock. Und wenn die aufleuchtet, da kriege ich in der Regel ja schon Schweißausbrüche. Kannst jetzt noch fahren? Ist was Schlimmes passiert? Die Eurozeichen, die schweben schon vor meinem inneren Auge vorbei. Wer weiß, wie teuer das wieder wird. Was macht ihr in so einem Fall, wenn ihr so ein Warnsymbol seht im Auto? Ruft ihr bei nächster Gelegenheit bei der Werkstatt an, um mal einen Termin zu machen, dass der Fehler ausgelesen wird? Oder sagt ihr, ja, wir warten mal ab, so eine Elektronik spinnt ja schon mal, geht vielleicht von alleine wieder weg. Eine dritte Möglichkeit wäre, man besorgt sich so einen schwarzen Filzschreiber und malt einfach über das Sichtfeld drüber und übermalt dieses Symbol. Ist dann auch weg, löst aber nicht euer Problem. Es könnte ja vielleicht auch nur ein kleiner Fehler sein im Motor, der sich dann später zu einem großen Schaden dann entwickelt. König David hat, ja, oder in dem Leben von König David leuchtet plötzlich auch so eine Warnlampe auf. Und darum geht es in unserem heutigen Predigttext. Ich habe den überschrieben mit nicht nur sauber, sondern rein. Aber dazu später mehr. Das Ganze hat eine Vorgeschichte, unser Predigttext. Ich weiß nicht, wie belesen ihr seid in der Bibel, deswegen werde ich das mal kurz erzählen. Israel befindet sich im Krieg gegen die Ammoniter und David hatte keine Lust, mit aufs Schlachtfeld zu gehen und ist zu Hause geblieben in Jerusalem, seinem Palast, und hat die Leitung an seinen Neffen, den Joab, übergeben, die Heeresleitung. David ist langweilig und eines Abends spaziert er so über das Dach seines Palastes und guckt so hierhin, guckt mal dahin und sieht auf einmal in einem dieser Innenhöfe um seinen Palast rum eine Frau, die sich gerade auszieht und baden geht. Da gehen natürlich direkt bei ihm sämtliche Glocken, Alarmglocken an und holt seine Diener, fragt, wer ist das, wer ist die Frau? Ja, das ist Bathseba, die Frau von Uria, das ist einer deiner Kämpfer, der im Moment im Krieg sich befindet. Okay, er lässt Bathseba holen und schläft mit ihr. Da kann man jetzt anfangen zu diskutieren, hat Bathseba die Situation rausgefordert, musste die da so freizügig rumlaufen, wenn andere in den Hof reingucken können. Auf der anderen Seite, David ist der König, wenn der jemanden holen will, dann holt er den, lässt er den holen. Und ich denke, da widersetzt man sich nicht so schnell. Hat David vielleicht sogar die Frau vergewaltigt? Die Bibel, die sagt uns nichts darüber aus, und außer dass die beiden die Strafe hinterher auch gemeinsam irgendwo erleiden müssen. Ja, der Ehebruch bleibt nicht ohne Folgen. David, entschuldigt den Ausdruck, wird mal wieder zum Schützenkönig, diesmal nicht am Schlachtfeld. Die Frau, die wird nämlich schwanger. Anstatt aber dazu zu stehen, da überlegt David, wie er und Bathseba jetzt am schnellsten, am saubersten aus der Nummer wieder rauskommen. Und da lässt er Uria, Bathsebas Mann, von der Front unter einem Vorwand zurückholen und ja, ist ein paar Tage mit dem zusammen und versucht, Uria jetzt dazu zu bringen, mal einen schönen romantischen Abend mit seiner Frau zu verbringen, um dem dann nachher das Kind ein bisschen unterschieben zu können. Aber Uria ist seinem König und auch seinen Kameraden an der Front so treu ergeben, dass er sagt, ich verzichte auf sämtliche Freuden, auch die ehelichen Freuden, so lange, bis der Krieg vorbei ist. David hatte keine Chance, den Mann umzustimmen, und irgendwann sieht er keinen anderen Ausweg mehr, als dass er Uriah wieder zurück an die Front schickt, mit einem Begleitschreiben an den Joab. Nächster Kampf, stell ihn bitte in Frontlinie Nummer 1. Das gleicht einem Todesurteil. David versucht, eine Schuld mit einer anderen Schuld zu verdecken. Davids Plan geht auf. Uriah stirbt und er nimmt Bathseba zu sich. Wussten natürlich erstmal nur so ein paar Diener, die das da begleitet haben, aber sowas lässt sich nicht verheimlichen. Das geht mal ganz schnell, macht mal ganz schnell die Runde, geht durch Israel und auch hinter die Feindeslinien. Und auch Gott hat es mitgekriegt. Am Ende des Kapitels steht, Gott missfiel das, was David getan hatte. Und Gott schickt Nathan, einen Propheten Gottes, zu David, um mit David zu sprechen. Der Nathan, der riskierte natürlich in dem Moment auch Kopf und Kragen, weil er David oder den König auf dessen Fehlverhalten aufmerksam machen will, muss. Ich lese, den haben wir da. Ich lese jetzt aus dem 2. Samuel, Kapitel 12, die Verse 1 bis 15. Und der Herr sandte Nathan zu David. Als der zu ihm kam, sprach er zu ihm, es waren zwei Männer in einer Stadt, der eine reich, der andere arm. Der Reiche hatte sehr viele Schafe und Rinder, aber der Arme hatte nichts als ein einziges kleines Schäflein, das er gekauft hatte. Und er nährte es, dass es groß wurde bei ihm, zugleich mit seinen Kindern. Es aß von seinem Bissen und trank aus seinem Becher und schlief in seinem Schoß und erhielt's wie eine Tochter. Als aber zu dem reichen Mann ein Gast kam, brachte er es nicht über sich, von seinen Schafen und Rindern zu nehmen, um den Gast was zuzurichten, der zu ihm gekommen war, sondern er nahm das Schaf des armen Mannes und richtete es dem Mann zu, der zu ihm gekommen war. Da geriet David in großen Zorn über den Mann und sprach zu Nathan, so wahr der Herr lebt, der Mann ist ein Kind des Todes, der das getan hat. Dazu soll er das Schaf vierfach bezahlen, weil er das getan hat und sein eigenes verschont hat. Da sprach Nathan zu David, du bist der Mann. So spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe dich zum König gesalbt über Israel und habe dich errettet aus der Hand Sauls und habe dir deines Herrn Haus gegeben, dazu seine Frauen, und habe dir das Haus Israel und Juda gegeben. Und ist das zu wenig, will ich noch dies und das dazu tun. Warum hast du denn das Wort des Herrn verachtet, das du getan hast, was ihm missfiel? Uriah, den Hethiter, hast du erschlagen mit dem Schwert, seine Frau hast du zu dir genommen, ihn aber hast du umgebracht durch Schwert der Ammoniter. Nun soll von deinem Hause das Schwert nimmermehr lassen, weil du mich verachtet und die Frau Urias des Hethiters genommen hast, dass sie deine Frau sei. So spricht der Herr, siehe, ich will Unheil über dich kommen lassen aus deinem eigenen Hause und will deine Frau nehmen vor deinen Augen und will sie deinem Nächsten geben, dass er bei ihnen liegen soll an der lichten Sonne. Denn du hast's heimlich getan, ich aber will dies tun vor ganz Israel und im Lichte der Sonne. Da sprach David zu Nathan, ich habe gesündigt gegen den Herrn. Nathan sprach zu David, so hat auch der Herr deine Sünde weggenommen, du wirst nicht sterben. Aber weil du die Feinde des Herrn durch diese Sache zum Lästern gebracht hast, wird der Sohn, der dir geboren ist, des Todes sterben. Und Nathan ging heim. Herr, danke für dein Wort. Schenke du uns jetzt deinen Geist und lehre uns, was dein Wort heute für uns bedeutet. Amen. Ja, Nathan steht vor David und er fällt jetzt nicht direkt mit der Tür ins Haus, sondern erzählt erstmal eine Geschichte. David, ganz relaxed, lehnt sich zurück, denkt, ist wahrscheinlich wieder ein neuer Rechtsstreit, wo er drüber richten soll, und hofft insgeheim, dass die Geschichte spannend genug ist, dass er sich da nicht noch mehr langweilt. Ja, in der Geschichte haben wir eben gehört, geht es um einen reichen Mann, der so geizig ist, dass er einem armen Mann das letzte Schaf wegnimmt, um seinen Gast damit zu versorgen. David braust direkt auf. So viel Ungerechtigkeit, da platzt ihm wirklich die Hutschnur. Und er hat auch schon direkt ein Urteil auf den Lippen. Dieser Mann ist ein Kind des Todes. Außerdem soll er das Lamm vierfach ersetzen. Kleine Randbemerkung, interessante Reihenfolge übrigens. Erst sterben und dann nochmal Strafe zahlen. Ich glaube, da merkt man, wie sehr aufgewühlt David in dem Moment auch ist. Ich kann mir das richtig vorstellen, wie bei David so die Gesichtsfarbe ins Rote dann verfärbt wird und diese Ader, die hier Stirn runterläuft, richtig rauskommt und sich so aufregt. Und dann sagt Nathan, du bist der Mann. Und Nathan hält David Punkt für Punkt dessen Sünde vor. Habt ihr vielleicht auch schon mal gehabt, vielleicht in der Schule, seid beim Abschreiben in der Klassenarbeit erwischt worden und der Lehrer konfrontiert euch richtig mit eurem Betrug und hat auch schon direkt die Strafe parat, gibt ein Blatt ab, Note 6. Peinlich. Nicht nur vor den anderen Schülern, wie erkläre ich es auch zu Hause den Eltern. Und ja, aus so einer Nummer kommst du halt so nicht mehr einfach raus. Und so, denke ich, geht es David auch. Ich denke, der wusste, dass sein Verhalten absolut falsch war. Und er sackt bestimmt richtig in sich zusammen und lässt die Strafrede über sich ergehen. Und hier spricht jetzt Gott durch Nathan. Er sagt, habe ich dir nicht alles gegeben? Ich habe dich zum König über Israel gemacht. Ich habe dich vor Saul beschützt. Ich habe dir seine Frauen gegeben. Ich habe dir allen Reichtum gegeben. Und wenn du noch irgendwo einen Mangel gehabt hättest, du hättest mich gefragt, ich hätte es dir doch gegeben. Hier ist jetzt Stunde der Wahrheit gekommen. Da konnte David nichts mehr entgegensetzen. Er konnte auch nichts mehr beschwichtigen oder schönreden. David wusste, dass er mit dem Ehebruch gesündigt hatte. Ich denke, er hat sich vor Gott so geschämt, dass er das selber in die Hand nehmen wollte und das Problem selber lösen wollte. Hat ja auch funktioniert, 9 Monate lang. Langsam wächst da Gras drüber. So denkt sich David. Bei der Geschichte ist mir so eine Schote eingefallen, die mir vor 30 Jahren ungefähr passiert ist. So eine typische Volkerschote, also wird wahrscheinlich auch nur mir passieren, so ein Ding. Ich habe vor gut 30 Jahren mal ein paar Jahre im Rheinland gelebt, irgendwo in der Stadt hinter Düsseldorf. Und stand so kurz vor meinem Sommerurlaub. Montags wollte ich verreisen und am Wochenende war ich noch mal im Siegerland bei meinen Eltern und Großeltern zu Besuch. Meine Oma wollte mir noch mal eine Freude machen und hatte mir 2 fette Hähnchenschenkel fertig gemacht. Ich nehme an, dann hast du das Bild auch nicht gekriegt. Ich wollte euch so richtig den Mund wässrig machen. Dieses weiße, saftige Fleisch und diese krosse, braune Kruste mit den Gewürzen dran. Absoluter Hammer. Ist mein absoluter Top, mein Lieblingsessen. Ich liebe das. Und die Hähnchenschenkel, die hat sie mir dann in eine Plastikdose eingepackt und die habe ich mir dann ins Auto gelegt, meine Tasche auf die Rückbank geschmissen und bin zurück ins Rheinland gefahren. Wer schon mal mit mir Auto gefahren ist, weiß, da ist immer mal zwischendurch eine Vollbremsung drin oder ein kleiner Schlenker, weil ich was umfahren muss, ist schon mal spannend. Ja, ich zu Hause angekommen, gehe hoch, Tasche aufgepackt, Dose weg. Mist, ich wieder runter ins Auto, guck genau nach, keine Dose da. Ja, denke ich, gut, hast du zu Hause wahrscheinlich doch am Küchentisch liegen lassen, freut sich heute Abend Anter drüber. Okay, ich hatte mein Auto da geparkt, hatte es auch stehen lassen, hatte einen schönen Parkplatz da in der Sonne, Nächsten Morgen bin ich dann in Urlaub gefahren, ohne Auto, habe ich dann da stehen lassen, schön in der Sonne. Nach 3 Wochen, da war ich dann noch mal im Siegerland. Meine Oma sagt, sag mal, die Plastikdose, die ich dir neulich mitgegeben habe, hast du mir doch wieder mitgebracht. Ich denke, oh nein, Mist. Ich wieder runter zum Auto und da mal genauer nachgeguckt und war wirklich bis hierhin mit dem Arm unter dem Sitz, im Fahrersitz, und da fühlte ich dann die Dose, zieh die raus, transparenter Deckel obendrauf, guck rein, das, was früher herrlich lecker braun war, mit der Kruste, war jetzt ganz widerlich grün. Und es war einfach eklig. Ich habe dann ja keine Möglichkeit mehr gesehen, Luft anhalten, alles dick in Zeitung einwickeln und die Dose in die Tonne und die Dose hinterher in Spüli einweichen. Aber so geht's auch mit unserer Sünde. Wenn wir unsere Sünde nicht vor Gott bringen und um Vergebung bitten, dann verschwindet die nicht, die bleibt da, die schimmelt in irgendeiner Ecke deines Lebens vor sich hin und irgendwann fängt sie an zu stinken und stinkt bis zum Himmel. Ich hatte Glück, da war noch eine Dose drum. David, der schreibt über dieses Treffen mit Nathan, dem Psalm 51. Er fleht zu Gott, denn ich erkenne meine Missetat und meine Sünde ist immer vor mir. An dir allein habe ich gesündigt und übel vor dir getan. Und immer wieder fleht er, reinige mich. Herr, reinige mich. Ein paar Verse weiter heißt es, schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Verwirf mich nicht vor deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Merkt ihr was? Das ist wie so ein Wendepunkt, auch in der Geschichte. David konnte ja nicht mehr anders als seine Schuld zugeben. Auch wir können Gott nicht mit irgendwelchen Ausflüchten kommen. Der kennt unsere Schuld. David hätte ja jetzt auch auf die Freizügigkeit der Frau hinweisen können. Ich denke, das würde heute vor Gericht jeder Anwalt erstmal ausspielen. Musste die das denn so machen? Oder ich hatte eine schlimme Kindheit, ist ja auch so ganz beliebt. Viele Dinge, die in unserem, die in deinem und meinem Leben passieren, die liegen nicht an der Person XYZ oder am Teufel, der uns verführt. Wisst ihr, was unser schlimmster Feind im Leben ist? Das ist unser Fleisch, das ist unser Verlangen nach irgendwas. Unsere Begierden nach Sex, Geld, Macht, Anerkennung, was weiß ich, unser ständiger Hunger nach irgendwas, was die Welt nicht stillen kann. Jakobus schreibt, den hast du auch nicht, ne? Gut. Jakobus schreibt in Kapitel 1, Vers 14, 15, ein jeder, der versucht wird, wird von seinen eigenen Begierden gereizt und gelockt. Danach, wenn die Begierde empfangen hat, gebiert sie die Sünde aber, wenn sie vollendet ist, gebiert den Tod. Gott kennt die Wahrheit. Und wenn wir vor ihm stehen, da können wir nichts mehr schönreden. Und ich glaube, Davids Satz, ich habe gesündigt gegen den Herrn, das war wie eine Befreiung. Es war nur dieser eine Satz, 6 Worte. Die Einsicht, dass etwas vollkommen falsch gelaufen ist in Davids Leben. Und das ist zugleich der erste Schritt zur Umkehr. David hätte nach der damaligen Rechtslage 3-mal die Todesstrafe verdient. Erstens wegen Ehebruch, zweitens wegen Mord und drittens, weil andere Menschen wegen diesen Taten Gott gelästert haben. Und nach diesem Geständnis, ich habe gesündigt gegen den Herrn, mildert Gott sofort die Strafe ab. So hat auch der Herr deine Sünde weggenommen. Du wirst nicht sterben. So sagt Nathan zu David. Johannes schreibt, in seinem ersten Brief. Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, so ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünden vergibt und reinigt uns von aller Ungerechtigkeit. Nur in einem Punkt, der Gotteslästerung, da bleibt Gott hart. Und da hatte ich mich gestern Abend komplett dran festgebissen, dass ich die ganze Predigt für heute wieder umgeschmissen habe und teilweise nochmal neu geschrieben habe, weil mich das nicht losgelassen hat. Da wird das Leben eines neugeborenen Sohnes, eines ganz unschuldigen Kindes von Gott gefordert. Das konnte ich jetzt nicht so in der Predigt übergehen. Das muss man sich mal vorstellen, das Leben eines unschuldigen Kindes. David hatte die Feinde Gottes zum Lästern gegen Gott gebracht. Da kamen gewisse Sprüche wie, hast du den gesehen, sonst tut er immer so fromm. Aber was er da gemacht hat, Ehebruch, Mord, kennst du vielleicht auch. Der rennt ja jeden Sonntag in die Kirche, das will ein Christ sein. In der Woche haut er die anderen übers Ohr. Im vierten Buch Mose, wer das gerne mal nachlesen möchte, kann das machen, steht in Kapitel 15, dieser Mensch muss ausgerottet werden. Das war ein Vergehen, das wurde mit dem Tode bestraft. Für David bedeutet das, eigentlich hätte er sterben müssen. Da reichte kein Tier mehr, das David hätte opfern können. Dieses unschuldige Kind, das sterben muss, das sein Leben geben muss, merkt ihr was? Das ist ein Bild für Jesus. Gott hat auch seinen Sohn geschickt, der nie eine Sünde begangen hat, der ganz rein war und hat ihn stellvertretend für unsere Schuld ans Kreuz geschickt. Und das ist das, was uns wieder leben lässt. Ich hatte meine Predigt, habe es eben erwähnt, überschrieben mit nicht nur sauber, sondern rein. Kennt ihr vielleicht noch früher in Waschmittelwerbung? Und ich denke, Gott gebraucht keine Leute, die einfach nur eine weiße Weste haben. Und ich denke, da gibt es ganz viele Christen, die sind nach außen hin absolut clean. Das stimmt alles, alles in Ordnung. So versucht man es zumindest den anderen zu verkaufen. Aber in dem Herzen und auch im Verhalten, da läuft einiges falsch. Glaubt man nur nicht, dass die Leute da draußen das nicht merken. Die haben da ein ganz feines Gespür dafür. Gott will dich verändern. Er will dich ganz tief in dir drin verändern, damit dein Leben geradlinig läuft, damit das deckungsgleich ist, was du sagst und was du tust. Es geht hier auch um den Auftritt nach draußen hin, nach außen hin. Ich meine jetzt nicht den bekannten Siegerländerspruch, was wären das Lüse? Es geht nicht darum, deinen guten Ruf zu bewahren, es geht um Gottes Ruf in der Welt. Christen sollen Gottes Liebe zu den Menschen auf der Erde reflektieren. Wie zeigt sich die Gemeinde? Wie wird jeder Einzelne von uns draußen wahrgenommen? Christen haben eine Vorbildfunktion. Und ich glaube, in erster Linie, gut, wird es wahrscheinlich dann auch die Familie sein, für die Kinder haben. Die Kinder, die gucken schon einiges ab. Und ich glaube, hier an diesem Punkt in der Geschichte mit David, mit diesem Ehebruch und diesem Mord, da ist ganz viel kaputt gegangen, auch wenn Gott sein Leben verschont hat. Aber gucken wir mal in Davids Familie rein. Salomo, König Salomo, legendär, auch, ich sag mal, nach draußen außerbiblisch, wird ja immer auf seine hohe Weisheit Bezug genommen. Ganz gläubiger Mensch. Aber dann guck mal seine Lebensbilanz an, am Ende, bevor er stirbt. Er hatte über 1000 Ehefrauen. Manche Männer finden sowas ja toll, aber ihr Frauen hört mal eben weg. Manchmal reicht ja auch eine. Ne? Du solltest weghören. Diese Ehen waren teilweise auch politisch motiviert. Salomo heiratete einfach die Tochter von einem anderen Herrscher, um das Land ein bisschen mehr zu befrieden, um da diplomatische Beziehungen herzustellen. Aber im gleichen Zug importierte der natürlich auch deren Kultur und deren Religion und betete am Ende auch die Götzen an. Betrieb Götzendienst. Da war Israel auch vom Glauben her, von der Religion her nicht mehr sauber. Ein anderer Sohn Davids vergewaltigt dessen Halbschwester. Das war schon, da ging es schon ab. Und im Nachgang, gut, das Reich Israel verfiel in zwei Reiche und ja, die beide Geschichte kennen wir. Das Schwert wich nicht mehr von Israel. Wir dürfen unsere Vorbildfunktion nicht unterschätzen. Die Leute da draußen, die lesen nicht mehr die Bibel. Die lesen dich. Wie lebst du deinen Glauben nach außen? Und genau deshalb wird der Punkt, weil du andere dazu gebracht hast, über Gott zu lästern, so sensibel behandelt und hart bestraft. Gott will, dass möglichst viele Menschen gerettet werden. Die erreichen wir übrigens nicht hier in diesem geschützten Gottesdienstraum. Die erreichen wir draußen an den Hecken und Zäunen, wie es Jesus mal formuliert hat, in den Vereinen und auf der Arbeit und wo ihr sonst so seid. Dann ist dein Leben vielleicht das einzige Buch in der Bibel, was die Leute jemals lesen werden. Und deswegen müssen wir unser Leben einem ständigen Reinigungsprozess unterziehen. Wir müssen unsere Schuld regelmäßig Gott bekennen und um Vergebung bitten. Nur so wird unser Herz rein. Wir dürfen uns aber auch nichts vormachen. Wir sagen ja immer, wir sind durch Gnade errettet und wir haben wirklich einen gnädigen Gott. Aber täuscht euch nicht, also der vergibt nur die Sünde, wo wir Buße getan haben, die wir wirklich auch vor Gott gebracht haben und auch alle Anstrengungen unternommen haben, die gleiche Sünde nicht mehr zu tun. Gut, man packt immer wieder mal daneben und gleiche Sünde wiederholt sich vielleicht auch schon mal, aber da ist es wichtig, dass wir immer wieder zu Gott kommen. Jesus sagt zur Ehebrecherin, tu Buße und sündige hinfort nicht mehr. Ein weiteres, ich hatte eben von der Außenwirkung gesprochen. Unsere Innenwirkung oder Reinheit ist auch wichtig, die wir im Inneren haben, in uns. Wenn du zum Beispiel einen Dienst hier für Gott tust, du bist Christ und du hast wirklich das Verlangen, Gott zu dienen. Egal, was du machst, ob du im Presbyterium bist oder im Seelsorgeteam oder du putzt die Kirche, dass die sonntags hier für die anderen Gottesdienstbesucher sauber ist, reinige dich erst von deiner Schuld, bevor du deinen Dienst machst. Bete, bring deine Schuld vor Gott und bitte um Vergebung. Wenn du das nicht machst, dann putzt du wirklich nur die Küche. Wenn du das aber machst, dann ist das wirklich ein Dienst für Gott, dein Gottesdienst, deine Anbetung. Ganz kleines einfaches Bild, stell dir vor, du gehst ins Krankenhaus, musst operiert worden. Ja, da gehen wir doch alle davon aus, dass der Operateur sich vor der OP die Hände gewaschen hat, auch desinfiziert hat und dass die Instrumente, mit denen er arbeitet, steril sind. Sonst würden Keime in unseren Körper gelangen und uns, ja, unseren Körper noch mehr schwächen. Und so will auch Gott sein Werk, seine Gemeinde reinhalten. Gott ist ein liebender Gott, der hinter seinen Leuten hergeht und sie korrigiert. Auch wenn das manchmal hart für uns ist. Aber er lässt uns nicht verloren gehen. Und das finde ich einen absoluten Hammer. Gott sagt über David, ich habe David gefunden, ein Mann nach meinem Herzen. Paulus zitiert diese Stelle übrigens 1000 Jahre später in der Predigt nachzulesen Apostelgeschichte. Und das zeigt, Gott hat David nicht verworfen. Das hat heute noch Gültigkeit. Er verwirft keinen Menschen, der umkehrt und Buße tut. Auch wenn Gott Menschen straft, so ist er doch ein liebender und gnädiger Gott. Gott hat Davids Leben reich gesegnet, so wie er euer und dein und mein Leben reich gesegnet hat. Lassen wir andere Menschen diesen Segen sehen und spüren, dass wir in deren Leben auch ein Segen sein können. Oder vielleicht auch nur ein kleines Warnlämpchen im Armaturenbrett ihres Lebens, das anzeigt, dass irgendwas in ihrem Leben komplett falsch läuft. Amen. Herr, wir wollen dir danken, dass du so ein liebender und gütiger Gott bist, der uns nicht ins Leere laufen lässt, wenn wir mal wieder daneben gegriffen haben, wenn wir wieder irgendwas in unserem Leben versemmelt haben. Herr, danke, dass du uns nachgehst, dass du unsere Schuld vergibst. Und wenn wir mal wieder die Warnlampe ignoriert haben und sind auf der Strecke liegen geblieben, dann schickst du keinen gelben Engel, dann kommst du selbst und reparierst das, was kaputt in unserem Leben ist. Herr, erinnere uns immer wieder daran, dass wir mit unserer Schuld vor dich kommen wollen können. Jetzt, wenn unsere Köpfe im Gebet geneigt sind, da halten wir einen Moment inne und bringen dir in der Stille unsere Schuld vor dich. Wenn du das von ganzem Herzen bekannt hast vor Gott, dann sei dir gewiss, Gott hat dir diese Sünde vergeben. Herr, du hörst auf jedes einzelne Gebet hier, du weißt, was jeden Einzelnen hier bedrückt. Herr, wir dürfen gewiss sein, du sprichst das aus, dass niemand verloren geht und jedem Einzelnen hier die Vergebung auch zusteht, deine Vergebung. Du nimmst die Schuld weg und führst uns zum ewigen Leben. Dafür preisen wir dich. In Jesu Namen. Amen.